Steht ihr gerne im Mittelpunkt, dass jeder euch so anschauen kann, sieht, ob die Frisur sitzt, was ihr so tragt, wie ihr so dasteht? Wer im Mittelpunkt steht, der hat von allen die Aufmerksamkeit. Und es gibt Menschen, die stehen gerne auf der Bühne. Und die zeigen, was sie können. Ich denke da an so Haller-Herzbuben, die es mal gegeben hat. Menschen, die einfach sagen, ich stelle mich dahin, um andere zu motivieren, um andere zu begeistern. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, die stehen nicht gerne im Mittelpunkt. Zweite Reihe, dritte Reihe, letzte Reihe, sehr beliebt. Weil man dann immer sagt, ach nee, das falle ich immer sonst so auf und ich mag das nicht, wenn ich so bewertet und beurteilt werde. Aber stellt euch vor, wenn keiner im Mittelpunkt stehen will, es gäbe keinen Chor, es gäbe kein Konzert, es gäbe keinen Kongress. Jede Versammlung braucht einen, der vorne steht, der den Takt angibt, der den Ton angibt, auf den alle sehen und hören. Wie sollten wir Gottesdienst feiern, wenn keiner vorne steht, auf den alle sehen und hören? Wie sollten wir Lieder singen, wenn keiner die Melodie vorgibt? Wir brauchen jemanden, ob es im Gesprächskreis ist, im Hauskreis, wir brauchen jemanden, der leitet. Aber wenn jemand in der Gemeinde im Mittelpunkt steht, ist es immer seine Aufgabe zu sagen, ich lenke eure Aufmerksamkeit auf Jesus. Ja, schaut mich ruhig an. Ich werde euch am Ende immer sagen, er ist der Mittelpunkt. Um ihn geht's und nicht um mich. Deswegen bin ich bereit, mich heute Morgen hier hinzustellen, um eure Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Und ich werde mit euch heute einen Text anschauen, in dem sich der Mittelpunkt mehrfach verschiebt, immer wieder andere Dinge im Mittelpunkt stehen. Aber am Ende geht es um Jesus. Johannes 8, Vers 2 bis 11. Dort heißt es: Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie hin? Hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Jesus stand im Mittelpunkt. Er war zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gekommen und es fiel einfach auf, dass Jesus dort war. Es heißt sogar, dass er am letzten Tag dieses Festes auftrat und dann in Johannes 7 sagte: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mehr im Mittelpunkt stehen kannst du gar nicht. als wenn du sagst, wen dürstet, der komme zu mir. Und wer an mich glaubt, der wird wirklich sein Durst gestillt bekommen. Und viele Menschen waren von seiner Botschaft begeistert, von dem, was er sagte. Und andere haben ihn abgelehnt. Jetzt war dieses Laubhüttenfest zwar zu Ende, aber Jesus kam wieder in den Tempel und die Menschen waren da und hörten ihm zu. Jesus stand im Mittelpunkt, weil die Menschen gemerkt haben, der hat was zu sagen. Aber dann kommen Pharisäer, Schriftgelehrte, die geistliche Autorität dieses Volkes und die richten die Aufmerksamkeit auf eine andere Person, auf eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Und da heißt es extra, sie stellten sie in die Mitte, dass jeder sie sehen konnte. Und damit war allen Anwesenden klar, die hat was getan. Und jeder kriegt es mit. Die Tatsachen standen ja fest. Sie ist dabei erwischt worden, wie sie mit einem fremden Mann geschlafen hat. Im Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, steht, dass man dafür gesteinigt werden soll. Das geschah, um die Ehe zu schützen. Und deswegen stand das Urteil ja schon fest. Und diese Männer wollen von Jesus wissen, was sagst du denn dazu? Ihnen ging es ja darum, die Position von Jesus zu schwächen, sein Ansehen beim Volk so ein bisschen in Frage zu stellen. Denn wenn Jesus diese Frau einfach gehen lässt, dann nimmt er damit die Ordnungen von Mose und das Wort Gottes nicht ernst. Und dann hat er sofort die Gesetzeshüter bei sich im Rücken und weiß genau, das ist nicht in Ordnung. Daraus drehen wir dir den Strick. Wenn er aber sagt, steinigt sie, dann steht das im Gegensatz dazu, wie er den anderen Sündern und Zöllnern begegnet ist, die er immer wieder eingeladen hat, wo er gesagt hat, kehrt um, es gibt Vergebung, es gibt einen Neuanfang. Jetzt stellen diese Männer zwar diese Frau in die Mitte, aber eigentlich ist diese Frau ihnen völlig egal. Die wollen Jesus schaden. Er ist ihr Ziel. Aber es ist immer so, wenn du eine Sache in den Mittelpunkt stellst, rücken andere Dinge so ein bisschen aus dem Blick. Die rücken immer in den Hintergrund. Wenn ihr jetzt mal anfangen würdet, lasst das Smartphone mal drin, eure Hand, ne? Nehmt mal nur die Hand, die so richtig scharf anzuschauen. In dem Moment, wo du deine Hand scharf anschaust, siehst du alle anderen unscharf. Weil du nur noch auf dieses eine konzentriert bist und alles andere verschwimmt so ein bisschen. Wenn du immer auf einen Menschen achtest, kriegst du nicht mehr mit, was die anderen eigentlich tun. Und die Ankläger stellen diese Frau, stellen ihr Vergehen in den Mittelpunkt und nur darauf wird jetzt geachtet. Und das wird deutlich an dieser kleinen Formulierung. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Diese Frau wird auf diese eine Tat reduziert. So eine ist das. Alles andere ist egal. Wie viele Kinder hat sie eigentlich gehabt? Wie viel Zeit hat sie für andere Menschen eingebracht? Wie hat sie sich eigentlich in ihrem Leben verhalten? Es ist alles egal, was sie getan hat, wer sie ist, was sie geleistet hat. So eine ist sie. Eine Ehebrecherin. Und alles wird auf dieses eine auf einmal reduziert. Und ich war so ein bisschen erschrocken, als ich gemerkt habe, wie schnell das bei mir auch geht. Dass du Menschen auf eine Eigenschaft reduzierst, die sie haben, und dann haben sie sofort den Titel weg. Aber das ist der Unpünktliche. Wenn der kommt, können wir anfangen. Ja. Das ist die so ein bisschen Verpeilte, die immer so ein bisschen zerstreut ist, die Sachen vergessen hat und immer nicht so genau weiß, wo ihre Sachen so liegen. So eine ist das, der mit dem Geld nicht umgehen kann. Das ist die, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommt. Das ist die Geschiedene. Das ist der Konservative. Das ist der Klassenclown. Das ist der Störenfried. Und wenn irgendwas passiert, weißt du genau, wer es war. Du musst gar nicht erst fragen. Wisst ihr, ich habe einen Bruder, der ist 1,5 Jahre jünger als ich und mein Bruder heißt Tim. Mein Bruder Tim hat die Gabe, wenn er im Raum ist, dann fällt das auf. Also er hat so eine gewisse Präsenz. Weiß auch nicht, wo er das her hat. Aber es steckt einfach in ihm drin. Jeder weiß sofort, Tim ist da. Ich war in meiner Ausbildung 4 Jahre in einem theologischen Seminar. Und dort wurden auch immer wieder mal einmal im Jahr so Kurzbibelschulen angeboten. Für 3 Wochen, für 6 Wochen. Als ich 3 Jahre dort war, auf diesem Seminar, kam mein Bruder für 6 Wochen zur Kurzbibelschule dahin. Nach 3 Wochen war er bekannter als ich. Und ich wurde gefragt, bist du der Bruder von Tim? Ich weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe, aber das ist bei ihm so eine in den Genen drin. Aber mein Bruder hat mir einmal gesagt, weißt du, manchmal ist das ganz schön schwierig. Immer wenn ich da bin, erwarten alle von mir einen coolen Spruch. Erwarten alle von mir, dass ich hier Stimmung mache, dass ich dafür sorge, dass die ganze Mannschaft unterhalten wird. Ich würde mich manchmal einfach nur am liebsten hinsetzen, den Mund halten und nur zuhören. Wie schnell wirst du auf dieses eine reduziert und sagen, so ist der, das ist der und nur so. Und wenn das so eine Frau ist, diese Ehebrecherin, dann gibt es für die nur ein Urteil. Aber fällt euch auf, wie viel dadurch ausgeblendet wird? Ich weiß, ihr seid die Braven, aber Ehebruch, wie viele Personen braucht man dafür normalerweise? Schon 2, ne? Weil alleine klappt das nicht. Und da fragst du dich schon, der Mann kommt hier gar nicht vor. Wo ist der denn? Nach Moses Gesetz in 3. Mose 20 sollten beide dafür sterben. Und was sind eigentlich die Hintergründe? Nach Moses Anordnung in 5. Mose 22 sollte erstmal herausgefunden werden, wie war eigentlich die Situation? Wer von den beiden war verheiratet und wer nicht? Von wem ging das Ganze eigentlich aus? Was waren die Hintergründe? Und erst nachdem das geklärt worden ist, konnte dann eine Steinigung angeordnet werden. Aber all das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir wissen ja, was sie getan hat. Und du wirst so schnell unsachlich und einseitig, wenn du dich mal auf so einen Menschen eingeschossen hast. Und da steht die Frau in der Mitte und Jesus steht vor der Frage, was sagst du dazu? Und mich beeindruckt jedes Mal die Reaktion von Jesus. Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als ob ihn das gar nichts angeht. Als ob er das gar nicht gehört hat. Oder will er Zeit gewinnen? Muss er sich erst eine Antwort zurechtlegen? Und was schreibt der da überhaupt auf die Erde? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus diese Zeit nicht für sich braucht. Er muss sich keine Antwort erst überlegen und er will auch nicht ausweichen. Alles, was Jesus tut, dient den Menschen, mit denen er gerade zusammen ist. Das ist bei ihm immer so. Es dient den Menschen, mit denen er gerade zusammen ist. In diesem Moment schaut Jesus keinen von den Menschen an, sondern richtet seinen Blick von ihnen weg. Und dadurch entsteht eine Pause. Merkt ihr, wie die Gedanken anfangen zu wandern in der Pause? Wie geht's weiter? Was kommt eigentlich jetzt? Was hat er eigentlich gerade vorher gesagt? Was steht da jetzt im Raum? Da entsteht eine Pause für die Zuhörer, für die Ankläger, für die Frau. Und damit gibt er ihnen Zeit, um zu überlegen, du, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und diese aufgeheizte Atmosphäre, die kühlt ein bisschen ab, weil sich alle erstmal besinnen müssen, worum ging's jetzt eigentlich? Wisst ihr, das brauche ich auch manchmal. Wenn ich so nach Hause komme von so manchen Diensten und noch mehr von Sitzungen und so richtig geladen bin und merke, was wieder alles nicht gelaufen ist, was ich jetzt noch tun sollte und dann meine Frau das wieder aushalten muss und ich dann anfange zu schimpfen und sagen, war alles schrecklich heute und der Verkehr und Stau und das auch noch und meine Frau dann einfach sagt, willst du einen Kaffee? Das tut so gut. Einen, der mich mal runterholt, der einfach sagt, natürlich könnte ich jetzt mitschimpfen, natürlich kann ich jetzt bei all dem mitmachen, aber einen, der sagt, mach doch mal Pause, denk mal drüber nach, ist das wirklich so dramatisch? Wären wir jetzt in der Schulzeit, hätte ich von den Kindern erzählt, die von der Schule nach Hause kommen und genervt sind. Aber jetzt sind ja Ferien, also habe ich mich mal in den Mittelpunkt gestellt. Aber wir brauchen Menschen, die mal einfach sagen, du, überleg mal, ob das wirklich jetzt so entscheidend ist. Und das ist ein Gedanke zu dieser Reaktion von Jesus, wo er den Anklägern Zeit gibt, um nachzudenken, ist das wirklich so wichtig, dass es jetzt und hier auf diese Weise entschieden werden muss? Was steht eigentlich gerade im Mittelpunkt? Geht es wirklich um die Frau? Geht es wirklich um ihr falsches Verhalten? Jesus gibt ihnen Zeit. Aber die Ankläger lassen nicht locker. Die wollen von Jesus eine Entscheidung. Und darauf gibt Jesus eine seiner unvergleichlich weisen Antworten. Dieser Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Merkt ihr, wer jetzt auf einmal die Aufmerksamkeit der Menschen hat? Auf wen schauen sie jetzt? Auf die Ankläger, habe ich schon drüber geschrieben. Ne? Ja, wenn man lesen kann, ist immer gut. Merkt ihr, wie Jesus das hinkriegt? Erst war er im Mittelpunkt, dann diese Frau. Und er schafft es mit einem einzigen Satz, dass alle jetzt auf diese Ankläger schauen. Na, was ist denn bei euch? Wie sieht es denn da eigentlich aus? Er gibt ihnen die Verantwortung. Das ist das eine. Das andere ist, dass Jesus mit diesem Satz sagt, das Gesetz von Mose gilt. Diese Frau hat gesündigt, sie hat dafür den Tod verdient. Jesus gibt mit diesem Satz die Erlaubnis, steinigt sie. So ist das Gesetz, das ist die Wahrheit. Davon weiche ich nicht ab, weil es das Wort Gottes ist. Das ist die knallharte Wahrheit. Und gleichzeitig schafft er es damit zu sagen, aber ihr Ankläger, ihr seid in der Verantwortung. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Bitte behaltet bei eurem Urteil alles im Blick, auch eure eigene Schuld. Ist bei euch alles in Ordnung? Und vergesst nicht, wie Gott euch sieht, prüft euch selbst. Und dann bückt er sich wieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde und er lässt diese Worte wieder wirken. Er schaut sie nicht an, um jetzt was zu provozieren. Er lässt sie mit diesen Gedanken alleine und sagt, das soll jetzt bei euch wirken. Und die Ankläger gehen weg, einer nach dem anderen. Sie hören diese Worte, wer von euch ohne Sünde ist, und die decken irgendwas in ihnen auf. Was muss das für ein Kampf gewesen sein in diesen Menschen? Sie waren die Gesetzestreuen. Sie waren die Vorbilder, die sich dafür eingesetzt haben, dass Gottes Gesetz immer wieder eingehalten wird. Und sie müssen vor allen Augen eingestehen, dass auch sie nicht ohne Sünde sind, dass irgendetwas da ist, was bei ihnen nicht gut ist. Vor all den Leuten, die jetzt auf sie schauen, und darum gehen sie weg, weg aus diesem Blickpunkt, weg aus dieser Menge, weg aus denen, die jetzt alle auf sie schauen und gucken, na, was machen die jetzt? An diesem Punkt sind sie überführt und sie gehen weg mit ihrer Sünde, weg von Jesus. Und hier bekommt die Reaktion von Jesus für mich eine ganz besondere Bedeutung. Jesus überbrückt nicht einfach nur die Zeit, indem er da mit dem Finger auf die Erde schreibt, sondern er stellt damit Gottes Wort in den Mittelpunkt. Für diese Menschen, die sich mit dem Wort Gottes auskannten, war diese Geste eine Predigt. Es gibt ja manche Gesten, wo man sofort weiß, was die bedeuten, weil die einem so vertraut sind und man immer an was erinnert wird. Meine Schwiegereltern haben eine Zeit lang in Hessen gewohnt. Und wenn wir sie dann besucht hatten und dann wieder wegfuhren, fuhren wir die Einfahrt runter und mein Schwiegervater stand meistens dann so in der Einfahrt. Was bedeutet diese Geste?
Seid bewahrt.
Oder hurra, sie sind weg. Haben wir es wieder mal geschafft. Ja, man muss seine Schwiegereltern schon kennen. Weil sonst kann so eine Geste einen schon fertig machen. Ne? Aber wirklich, er stand dann da so. Und das heißt wirklich, wir bleiben in Verbindung. Wir beten für euch. Du musst wissen, was das heißt. Na, so eine Geste ist wichtig. Und wenn Jesus mit dem Finger auf die Erde schreibt, dann wussten die Schriftgelehrten genau, das ist Jeremia 17. Denn dort steht in Jeremia 17, Vers 13, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen, denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Was da auf die Erde geschrieben wird, das bleibt nicht lange. Und wenn jemand Gott verlässt und ohne ihn lebt, der kann nicht bestehen, der verliert das Fundament, die Quelle des Lebens, der geht innerlich kaputt und verdurstet. So, guck, genau diese Frau, die hat das ja gemacht. Die hat ja sich gegen Gottes Gebote entschieden. Deren Name wird hier in den Staub geschrieben. Das Problem war, dass die Schriftgelehrten immer auch wussten, wie dieses Kapitel anfängt. Das geht uns auch manchmal so. Du kannst manche Verse nicht hören, ohne immer daran zu denken, wie fängt dieses Kapitel eigentlich an. Ich sage nur mal einen Satz wahllos aus einem Kapitel in der Bibel und ihr sagt mir, wie das wieder anfängt. Ob ich schon wanderte im finstern Tal? Das klappt doch, ne? Du kannst es nicht anders denken als mit diesem Anfang, der Herr ist mein Hirte. Das weiß ich genau, wie das anfängt. Und die Schriftgelehrten damals wussten genau, wie Jeremia 17 anfängt. Ihr auch? Aber gleich. So. Vers 1 heißt, die Sünde Judas ist mit eisernem Griffel geschrieben und mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens gegraben. Du denkst immer, ja, in den Sand geschrieben, bleibt nicht viel, alles oberflächlich. Aber deine eigene Sünde, die Sünde Judas, die Sünde Israels, die ist nicht nur irgendwo in den Sand geschrieben, die ist eingraviert, eingemeißelt, eingegraben. Und zwar nicht nur irgendwo auf Gesetzestafeln, sondern in dein Herz. Du wirst sie selber nicht los, weil deine Sünde ganz tief in dir drin ist. Manchmal sagt man ja, da ist Menschen was ins Gesicht geschrieben. Du kannst an ihrem Gesicht wirklich etwas ablesen, was sie erlebt haben, was hinter ihnen steht. Ich finde, bei Kindern wird es immer noch sehr deutlich. Ich habe mal einem Jungen gesagt, du, ich sehe dir an der Nasenspitze an, dass du da irgendwas falsch gemacht hast. Und dann hielt er seine Nase zu und sagte, und jetzt? Da hat er mich erwischt, weil das ging dann nicht. Aber du merkst das bei Kindern immer, wenn sie nicht die Wahrheit sagen, die schauen dich nicht an. Irgendwo geht der Blick immer so ein bisschen woanders hin. Und einer unserer Söhne, der hatte die Eigenschaft, wenn er sich wieder mal was ausgedacht hat, dann fing seine Unterlippe immer an zu zittern. Und dann wussten wir schon, na, wenn das wieder ist, sind wir ein bisschen vorsichtig mit dem, was er uns jetzt erzählt. Was hat sich mir im Gedächtnis so eingeprägt? Was hat sich in mein Gewissen eingebrannt, dass ich es nicht mehr loswerde? Und ich kenne manche Dinge, die mir immer wieder hochsteigen innerlich, weil ich genau weiß, da habe ich mich falsch verhalten, da habe ich Menschen verletzt, da habe ich wirklich Dinge getan, die nicht gut waren. Die sind vergeben, die sind ausgesprochen, aber sind trotzdem noch in mein Gewissen eingebrannt, weil ich sie nicht loswerden kann. Obwohl ich weiß, dass ich Frieden drüber habe, aber so einer bin ich. Auch dazu bin ich fähig, so etwas zu machen und so etwas zu tun. Und wenn ich das schon nicht vergessen kann, dann Gott erst recht nicht. Und wenn Jesus hier als der Sohn Gottes auftritt und Gottes Finger hat die Gebote in Steintafeln graviert und seine Hand hat für einen ungehorsamen König das Todesurteil an die Wand geschrieben, wenn Jesus wirklich der Sohn dieses Gottes ist, dann schreibt er hier das Urteil über diese Menschen hier in den Sand, euren Namen auch, weil Gott eure Sünde kennt. Und ihr wisst sie selber auch. Ihr wisst selber auch, was nicht gut war in eurem Leben und was nicht in Ordnung war. Und die Ankläger gehen weg, einer nach dem anderen. Und auf einmal steht wieder diese Frau im Mittelpunkt. Als ob sie vergessen worden wäre. Das Problem war, die Anklage stand immer noch im Raum. Jesus hat das Todesurteil über sie ausgesprochen. Und deswegen fragte sie, wo sind deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau spricht aus, was sie selber kaum glauben kann, keiner. Keiner hat mich verurteilt. Vor 3 Minuten sah es noch völlig anders aus. Und jetzt steht sie da und kann nur sagen, keiner. Und Jesus sagt dir, ich verurteile dich auch nicht. Und das klingt tiefer, als es zunächst wirkt. Jesus ist nicht großzügig und sagt, du, ist nicht so schlimm, kann doch jedem mal passieren. Jesus ist auch nicht tolerant und sagt, du, keiner darf hier über den anderen urteilen, die anderen sind ja auch nicht besser. Jesus sagt auch nicht, du, bei mir wird keiner verdammt und verurteilt, bei mir gibt es nur Liebe, sagt er auch nicht. Sondern Jesus sagt, du hast gesündigt, das war nicht in Ordnung, aber ich spreche dich frei, du darfst gehen, nur ändere dein Leben, lerne aus dem, was du heute für eine Erfahrung machst. Und für mich heißt das, bevor ich das Wort von der Vergebung hören kann, muss ich erstmal das Urteil aushalten, das auch über meinem Leben steht. Und mir geht das manchmal etwas zu schnell, wenn man sagt, du, dir ist vergeben, Gott ist dir gnädig, es wird alles wieder gut. Manchmal musst du erstmal aushalten, was hast du da eigentlich angerichtet? Wie sieht Gott dich eigentlich? Hast du schon mal gehört, wo das enden kann, was du dir jetzt da geleistet hast? Dieses Vorurteil, diese Aussage, diese Verletzung, das, was du da getan hast. Ich muss auch das Urteil erstmal hören, bevor ich die Vergebung wirklich spüren und annehmen kann. Jesus ist der Einzige, der diese Frau verurteilen dürfte. Er ist der Einzige, der den ersten Stein werfen dürfte. Und er tut es nicht, sondern er sagt, ich verurteile dich nicht, weil er weiß, dafür werde ich verurteilt. Diese Sünde, die du getan hast, die nehme ich mit mir ans Kreuz. Ich werde sie bezahlen. Die fällt nicht einfach unter den Tisch und sagen, ist schon alles in Ordnung, sondern diese Sünde wird vergeben an mich. Und das, was mich besonders bewegt, ist, nur diese Frau hört diese Worte von der Vergebung, weil sie bei Jesus geblieben ist. Ob sie wollte oder nicht, aber sie war die Einzige, die bei Jesus geblieben ist und diese Worte der Vergebung hört. Alle anderen hätten das auch hören können. Aber keiner stellt sich neben diese Frau und sagt, das habe ich auch verdient. Wenn ihr sie steinigt, dann mich auch. Keiner stellt sich daneben. Alle gehen weg mit ihrer Sünde, weg von Jesus. Und sie können nicht dieses Wort der Gnade und der Vergebung hören. Und mit diesem Wort stellt Jesus sich selber wieder in den Mittelpunkt. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer wirklich an sich selber gerade verzweifelt, aber dann merkt, ich will bei Jesus bleiben, zu ihm hingehen, mit all dem, was ich gerade habe, nur der wird diese Gnade erleben. Wir sind hier im Johannesevangelium, Johannes 8, und dieser Bericht steht nur im Johannesevangelium. Und Johannes legt sehr viel Wert darauf, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der uns den Weg zum Vater frei macht. Und er beschreibt Jesus immer mit 2 Eigenschaften, nämlich immer mit den Eigenschaften Gnade und Wahrheit. So beginnt er schon sein ganzes Evangelium. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das hat diese Frau in diesem Moment erlebt, die knallharte Wahrheit über ihr Leben und eine unglaubliche Gnade, die sie völlig aus der Bahn wirft und ihr Leben völlig neu sortiert. Und 3 Verse weiter, Johannes 1, Vers 17 heißt es, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und das ist der Maßstab, der bei Jesus zählt. Du erfährst immer die Wahrheit, wenn du dich auf ihn einlässt. Auch die unangenehme Wahrheit, was in deinem Leben nicht stimmt, wo du Sünde getan hast, wo Dinge nicht in Ordnung gewesen sind. Er wird dir immer die Wahrheit sagen, weil er nicht mit sich spielen lässt. Aber wenn du bei ihm bleibst und das aushältst, darfst du auch seine Gnade erleben. Er übersieht nichts, aber er bezahlt für dich. Darum ist Jesus der Mittelpunkt. Ihr dürft mich gerne weiter anschauen, aber ich werde euch sagen, Jesus ist der Mittelpunkt. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Amen.
Herr Jesus, danke für deine Wahrheit. Danke, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen. Und du siehst all das, was jetzt in unseren Gedanken, in unseren Herzen aufgedeckt worden ist, was uns zu schaffen macht und gerade wehtut. Danke, dass wir es dir hinhalten dürfen. Wir wollen nicht weg von dir, sondern bei dir bleiben, weil du der Mittelpunkt bist, das Zentrum unseres Lebens. Und weil wir nur bei dir eine Gnade erleben, die es in dieser Welt nirgendwo anders gibt. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Liebe, die uns trägt, mit der du uns aushältst und immer wieder neu aufrichtest. Danke für dein Licht, das uns scheint, unser Leben wieder hell macht, uns Hoffnung und Perspektive gibt, auch da, wo wir jetzt gerade nur dunkel sehen. Wir danken dir, dass du voller Gnade und Wahrheit bist. Und darum stellen wir uns unter deinen Segen.
Dieser allmächtige, gnädige und barmherzige Herr, der segne dich und behüte dich. Dieser Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Dieser Herr, hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche allen eine gesegnete Woche.